ich ja immer versucht, wirklich Kapitel für Kapitel zu machen. Das ist aber bei den 52 Kapiteln von Jeremia nicht möglich. Wir werden Schwerpunkte setzen. Ich habe auch zwei Präsentationen. Einmal die, die ich euch vorführe, die gemäß diesen Schwerpunkten verläuft. Und dann habe ich noch eine, wo wirklich ja, Kapitel für Kapitel ist. Die könnte, lasse ich auch hier, sodass man dann zwei hat. Das eine eben mehr die Inhaltsangabe, hier jetzt mehr schwerpunktsmäßig. Ja, hier haben wir einen Blick über Israel. Also es ist nicht unbedingt eine Gegend, wo ich sage, da mache ich jetzt Urlaub. Ihr seht, das ist ein an sich karges Land. Ganz kurz etwas über die Familie und den Geburtsort Jeremias. Das finden wir in den ersten drei Versen. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die in Anatot waren, im Land Benjamin, an den das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es erging auch in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Ganz am Anfang haben wir also hier etwas über die Familie. Sein Vater war Hilkia, ein Priester. Wahrscheinlich nicht der Priester, der hoher Priester war zur Zeit von dem König Josia. Dann würde es sicher so dort stehen. Der hieß auch Hilkia und den finden wir vor allem in den Büchern der Chroniker. Es war sicher ein ganz normaler Priester, aber nicht hoher Priester, der Vater von Jeremia. Jeremia war damit selbst auch eigentlich Priester, aber seine Hauptfunktion war natürlich, dass er ein Prophet war. Sein Geburtsort, das haben wir gesehen, in der ersten Zeile oben war Anatot im Land Benjamin. Ein kleiner Ort, etwa 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Also sehr nahe bei Jerusalem gelegen, der Geburtsort von Jeremia. Gott hatte Jeremia beauftragt, nicht zu heiraten und auch keine Kinder zu haben. Wir lesen das in Jeremia 16, Vers 2. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Wenn man das Leben Jeremias, das werden wir ja etwas auch betrachten, im Überblick sieht, dann wird man sehen, dass es nicht gut gewesen wäre, wenn er eine Frau gehabt hätte. Er war ein verfolgter Prophet, der sehr viel leiden musste. Und das wäre sicher für ihn noch schwieriger gewesen, das auf sich zu nehmen, wenn er gleichzeitig hätte Verantwortung tragen müssen für eine Frau und für Kinder. So war er alleine und das war schon schwer genug, was alles auf ihn kam. Etwas über die Dienstzeit Jeremias war relativ lang. Über 40 Jahre hat er als Prophet aktiv gedient. Der Dienstbeginn, das haben wir, lesen wir oben, war das 13. Jahr der Regierung des Königs Josia. Er begann also 627 vor Christus, das kann man ziemlich genau datieren, diese letzten Könige Israels oder Judas. 18 Jahre diente er unter dem gottesfürchtigen Josia. Dann 3 Monate unter Joahas, der wird oben gar nicht erwähnt, das kann man aber aus anderen Büchern der Bibel sehen. Das war ein Mann, der nur 3 Monate in Regierung war. Man weiß es nicht ganz genau, war es der 3. Sohn Josias. Manche Ausleger sagen das so. Es war auf jeden Fall ein Sohn Josias, der von dem Volk unter den Söhnen von Josia ausgesucht wurde, der Nachfolger Josias zu sein. Josia war ja im Kampf gegen Neko, den König von Ägypten, gestorben und hatte wohl noch nicht geregelt, welcher seiner Söhne sein Nachfolger sein sollte, weil er noch nicht mit seinem Tod gerechnet hat. Der war eben in der Schlacht. Plötzlich, und somit hatte das Volk einen von seinen Söhnen zum Nachfolger ernannt. Er wurde aber schon nach 3 Monaten von gerade diesem Pharao Neko wieder abgesetzt. Er nahm ihn mit nach Ägypten und dort ist er dann irgendwann auch verstorben. Dieser Pharao Neko setzte dann den ältesten Sohn Josias, den Jojakim, ein anstelle von dem Joahas, den er mit nach Ägypten nahm. Der regierte nun wenigstens eine Zeit von 11 Jahren. Dann kam nach ihm, nachdem Jojakim gestorben war, ein Sohn von ihm, der aber wiederum nur 3 Monate regierte und dann von Nebukadnezar weggeführt wurde nach Babel, dort auch letzten Endes lange in Gefangenschaft war, viele Jahrzehnte, dann noch ganz zum Schluss wieder freikam, aber nicht mehr aus Babel zurückkehrte. Er verstarb dort. Und Nebukadnezar setzte dann den jüngsten Sohn von Josia ein, der in der Bibel unter dem Namen Zedekia genannt wird, der wiederum 11 Jahre regierte. Und das Dienstende von Jeremia, zumindest in seinem Dienst in Land, war dann eben 586 vor Christus, als Zedekia dann in die Gefangenschaft nach Babel geführt wurde und damit das Königtum in Israel ganz beseitigt wurde. Er ist dann mit dem Rest des Volkes, was noch übrig war, die sind dann nach Ägypten gegangen. Er ist dort mitgegangen, hat dort auch noch kurze 2 Jahre etwa geweissagt, ist aber nicht mehr nach Israel zurückgekehrt. Seine Dienstzeit in Israel war also relativ lang, 41 Jahre unter 5 verschiedenen Königen. Ganz kurz ein Überblick über die Machthaber zur Zeit Jeremias. Ich meine jetzt nicht nur die Könige von Juda, diese letzten, sondern auch die Machthaber in den großen Reichen, die Juda umgeben haben. Ich meine einerseits Ägypten, andererseits Assur oder Assyrien, andererseits das aufkommende Reich der Babylonier. Am Anfang, also linke Spalte Juda, Josia, der relativ lang regiert hat, 31 Jahre doch, wie gesagt, im 13. Jahr seiner Regierung fing Jeremia dann mit seinem prophetischen Dienst an. Josia ist natürlich sehr, sehr früh König geworden, noch als Knabe, sicher unter Vormündern noch da, aber er war da schon der offizielle König. Und dann danach, wie gesagt, nur 3 Monate der Joahas, der dann von Neko abgesetzt wurde, dann sein Bruder Joachim, danach dessen Sohn Joachim, aber auch nur 3 Monate im Jahr 597. Und danach nochmal ein Sohn von Josia, also es waren insgesamt 3 verschiedene Söhne von Josia, die nacheinander regierten. Als Josua auf dem Thron war, hatte, zumindest in der Anfang der Regierungszeit von Josia, noch Assyrien war noch die Hauptmacht. Dieser Assurbanipal, der wird im Buche Esra erwähnt. Danach haben wir 3 Söhne von ihm, die nacheinander regiert haben, die aber keine große Rolle mehr spielten. Dieser Assurbanipal, er ist von Nebukadnezar vernichtend geschlagen worden. Schon der Vater von Nebukadnezar, Nabopolassar, hat der eigentlich, sagen wir, eingesetzt war noch als Verwalter von dem assyrischen König, hat sich dann erhoben und zum König gemacht. Und das war eine kurze Zeit lang, bestanden die beiden Reiche nebeneinander, aber Nebukadnezar noch unter seinem Vater, aber als Heerführer, hat die Assyrer dann vernichtend geschlagen und somit wurde dann die Babylonier das beherrschende Weltreich. Irgendwie ist mir aus Versehen da oben der Nebukadnezar reingekommen in Ägypten, das ist also falsch. Entscheidend ist dort der Pharao Neko in der ägyptischen Geschichtsschreibung ist es Neko der Zweite. Er wird auch im Propheten Jeremia genannt, aber auch im 2. Buch Chronika. Dieser Neko war von Ägypten gekommen, um dem assyrischen Macht beizustehen gegen die aufkommende Macht Babel. Wurde aber dann aufgehalten durch Josia, denn Neko zog natürlich nach Norden durch Israel, nicht? Und Josia war des Glaubens, der will hier mein Land unterwerfen und stellte sich ihm entgegen, hatte Gott nicht gefragt, leider nicht an der Stelle, und ist in dieser Schlacht umgekommen gegen den König von Ägypten, aber dadurch verzögerte sich diese Hilfeleistung von Neko und die Schlacht zwischen hier und hier war schon geschlagen. Er kam zu spät und das assyrische Weltreich hat sein Ende gefunden. Der ägyptische Pharao Hofra spielt noch einmal eine Rolle, kommt auch im Propheten Jeremia mehrmals vor, denn sie haben ja versucht, sich Ägypten anzulehnen, die Juden, um bestehen zu können gegen Babel. Also man kann eigentlich sagen, dass bei den letzten Königen von Juda das assyrische Weltreich eigentlich zu Ende war. Babel war an der Macht. Das einzige Reich, was noch versuchte, dagegen aufzustehen, war das ägyptische Reich, konnte aber auch gegen die Übermacht Babels nicht bestehen. Ganz kurz, um einfach zu sehen, was für eine Zeit das war. in der Jeremia lebte, eine schwere Zeit. Das Urteil Gottes in seinem Wort über die letzten Könige Judas und ihr jeweiliges Ende. Wie gesagt, im 13. Jahr der Regierung Josias begann Jeremia seinen Dienst. Und von diesem König Josias war der letzte gottesfürchtige König in Juda. Der letzte vor ihm war Hiskia gewesen, der allerletzte gottesfürchtige König war Josia. Von ihm heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte auf allen Wegen seines Vaters David, gemeint ist natürlich seines Vorfahren David, Urgroßvater, ja, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr dazwischen sind, und wich weder zur rechten noch zur linken ab. Er regierte 31 Jahre, starb mit 39 Jahren, ja, dann sah man, mit 8 Jahren ist er auf den Thron gekommen, nicht? Im Krieg mit Neko. Das sagte ich, Neko wollte den Assyrern zur Hilfe eilen. In ihrem Krieg gegen Babel wurde aufgehalten durch Josia, durch dessen Land er zog, und dabei starb Josia. Das Volk, hatten wir gesehen, weil Josia diese Nachfolge nicht selbst bestimmt hatte, weil er dachte, er würde noch weiter regieren. Das Volk wählte Joahas und als Nachfolger, ein Sohn von Josia, und von ihm heißt es, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, nicht was sein Vater getan hat. Der Vater war ja Josia, der hat ja getan, was recht war, aber was seine Väter, das heißt die Vorfahren, getan hatten, ja. Der Vater von Josia war ein böser König, der Großvater von Josia war ein böser König, und er richtete sich nach ihnen aus. Nach 3 Monaten setzte ihn Neko ab und brachte ihn gefangen nach Ägypten, wo er starb. Joachim, ein anderer Sohn von Josia, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten. Er ist normal gestorben, aber schon relativ früh mit 36 Jahren, hatte aber 11 Jahre regiert. Unter ihm hat Jeremia sehr gelitten. Joachim war der König, der das bis dahin geschriebene Wort des Propheten Jeremia zerschnitten hat und ins Feuer geworfen hat, ne? Stück für Stück. Die einzige Handschrift, die bestand. Jeremia musste alles nochmal schreiben, beziehungsweise mit Hilfe von Baruch, seinem Schreiber. Joachim, der Sohn von Joachim, der auch wiederum nur 3 Monate regierte, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, jetzt interessant, was sein Vater getan hatte. Ja, sein Vater war Joachim. Da bezieht sich jetzt Gott in seinem Urteil direkt auf den Vater. So wie der Vater, so war der Sohn. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach 3 Monaten brachte ihn Nebukadnezar als Gefangenen nach Babel. Nach 37 Jahren Gefangenschaft dort kommt er frei, bleibt aber dort in Babel. Der ihn befreit hat, war der Sohn von Nebukadnezar, der ihn aus der Gefangenschaft entließ. Zedekia, auch ein Sohn von Josia, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was Joachim getan hatte. Sein Bruder also, der Vorvorgänger. Nach 11 Jahren wird er von Nebukadnezar gefangen weggeführt. Er hatte sich aufgelehnt gegen Nebukadnezar. Und weil er das getan hat, kam Nebukadnezar. Er wollte noch fliehen, Zedekia, es gelang ihm nicht, er wurde gefangen. Seine Söhne wurden vor seinen eigenen Augen umgebracht. Und nachdem der Vater Zedekia Augenzeuge der Ermordung seiner Söhne gewesen ist, werden ihm selbst die Augen ausgestochen. Und er wird mitgenommen nach Babel durch Nebukadnezar. Wir sehen also, wie schrecklich die letzten Könige in Juda waren. Von allen vier wird gesagt, dass sie das taten, was böse war in den Augen des Herrn. Kein einziger mehr, der irgendetwas Gutes tat. Man muss noch sagen, dass Zedekia ab und zu Regungen hatten. Er hat sich ab und zu eingesetzt für Jeremia. Wenn die Fürsten die Jeremia töten wollen, dann hat er die Hand noch darüber gehalten. Mir kommt er ein wenig vor, so ähnlich wie der König Herodes, der auch eine gewisse Achtung hatte vor Johannes dem Täufer, nicht? Aber völlig willensschwach war und ja, letzten Endes ihn enthaupten ließ. So auch Zedekia, der ab und zu auch mal Jeremia befragt hat, was Gott denn zu dem und dem meint. Aber sein Charakter war äußerst schwach. Und letzten Endes ist das Urteil Gottes. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ganz kurz andere Propheten zur Zeit Jeremias. Also in diesen 41 Jahren, die Jeremia, 42 Jahren, die der Dienst von Jeremia gedauert hat, gab es noch andere Propheten. Vermutlich Habakuk. Es ist nicht ganz sicher, weil der Prophet Habakuk sagt gar nicht, zu welcher Zeit er prophezeit hat. Nur das, was Habakuk tut, er prophezeit auch über die Chaldäer. Das heißt, dass Babel jetzt an die Macht kommt. Das lässt die Vermutung entstehen, dass er etwa zur gleichen Zeit wie Jeremia seinen Dienst getan hat. Aber im Buch selbst finden wir das nicht. Dieser Ausspruch in Habakuk 1, Vers 6, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Das ist das, was wir in Habakuk 1, Vers 6 lesen. Zephania, er hat seinen Dienst in Juda getan, genauso wie Habakuk. Aber von ihm lesen wir das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Das ist also eindeutig, er hat zur gleichen Zeit gedient wie auch der Prophet Jeremia, der ja auch im 13. Jahr von Regierungsjahr von Josia seinen Dienst begann. Auch dieser Prophet hat in den Tagen Josias geweissagt. Zephania. Dann ganz sicher Daniel, der Prophet Daniel. Nur war der Dienst von Daniel nicht in Juda. Daniel wurde als Jugendlicher bei der ersten Wegführung in die Gefangenschaft nach Babel gebracht durch Nebukadnezar. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, der ja 11 Jahre regiert hat, im dritten Jahre seiner Regierung, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem, belagerte es und dann wurden welche in die Vornehmen wurden in die Gefangenschaft nach Babel gebracht, unter ihnen Daniel und seine Freunde Hanania, Misael und Asaja. Und als letzter, vierter Prophet Hesekiel, auch ein großer Prophet, der seinen Dienst in Babel tat. Im 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Jojakim. Das war ja der Sohn von Jojakim, der nach 3 Monaten schon von Nebukadnezar deportiert wurde nach Babel. Und 5 Jahre später, das war noch in der Regierungszeit von Zedekia, da hat Hesekiel in Babel geweissagt. Also es waren 4 Propheten, die etwa in dieser Zeit, wo Jeremia seinen Dienst tat, auch weissagten. 2 in Juda, 2 in Babel. Und wir wissen, dass Daniel, da kommen wir später noch zu, sich auf eine Aussage von Jeremia bezieht in Bezug auf die 70-jährige Gefangenschaft. Ja, da hatte er das gelesen im Propheten Jeremia. Etwas zur Einteilung des Buches. Wie gesagt, ich gehe nicht Kapitel für Kapitel durch. In Kapitel 1 haben wir die Berufung des Propheten, sein erstes Rufen und seine erste Vision oder die ersten Visionen eigentlich. Dann durchgängig von Kapitel 2 bis Kapitel 29 haben wir das Strafgericht Gottes über Juda und Jerusalem. Diese Prophezeiungen, die dort niedergeschrieben sind in den Kapiteln 2 bis 29, haben stattgefunden einmal unter Josia. Die Kapitel 2 bis 20 sind in der Zeit, als Josia noch lebte, entstanden. Die Kapitel 21 bis 24 und 27 bis 29 unter Zedekia, dem letzten König Judas. Und dann dazwischen das Kapitel 25 und 26 unter Jojakim. Das macht es schwierig, das Buch Jeremia, die schriftliche Niederlegung dieses Buches ist nicht chronologisch. Das heißt, da gibt es dann Dinge, die viel früher schon geweissagt wurden, aber ins Buch niedergelegt wurden erst später. Das ist so auffällig, wir werden das noch mehrmals sehen, dass bei der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der sogenannten Septuaginta, die haben das dann geändert. Die haben dann einfach das anders gemacht als diesen jüdischen Text. Sie haben das streng chronologisch gemacht, wie die Könige waren, wie die Prophezeiungen waren. Die Übersetzung, die wir haben, geht auf den alten jüdischen Text zurück. Also diese Reihenfolge, wo es manchmal nicht chronologisch ist. In der Entstehung, ja. Dann haben wir die Kapitel 30 bis 33, wo Jeremia von dem neuen Bund spricht, den Gott mit seinem Volke machen würde, und er spricht von dem tausendjährigen Reich. Das sind eigentlich die einzigen, diese 4 Kapitel. Ich bringe sie ganz am Ende heute, die einzigen wirklich positiven Weissagungen. Alle anderen Weissagungen Jeremias sind negativer Art. Ich meine, es sind Ankündigungen von Gericht. Aber in diesen 4 Kapiteln, da haben wir wirklich Prophezeiungen ganz in die ferne Zukunft. Und da ist Positives. Dieses wurde geschrieben unter Zedekia, unter dem letzten König, vermutlich als er im Gefängnishof war, ein Jahr lang, war nicht im Gefängnis, aber im Hof des Gefängnisses, wo musste er sich bewegen, und dort scheint er diese vier Kapitel niedergeschrieben zu haben. Vielleicht wieder mit Baruch. Dann in den Kapiteln 34 bis 39 haben wir Ereignisse und Weissagungen vor dem Fall Jerusalems, wiederum getätigt unter Zedekia und Joachim. Dann die Kapitel 40 bis 45 sind Ereignisse nach dem Fall Jerusalems, auch und natürlich unter Zedekia, weil er hat diesen Fall ja erlebt, aber auch Weissagungen, die er in Ägypten getan hat, wohin er mit dem Überrest, der nicht nach Babel weggeführt wurde, gegangen ist. Und ein Kapitel, Kapitel 45, ist unter Joachim noch entstanden. Dann haben wir die Kapitel 46 bis 51, darüber werde ich gar nichts sagen. Es sind Weissagungen über die Nationen um Israel, um Juda herum. Kapitel 46, Prophezeiung über Ägypten. Kapitel 47 über Philistäer. Kapitel 48 über Moab. Kapitel 49 über Ammon, Edom und noch andere. Und dann noch zwei Kapitel, Kapitel 50 bis 51, Weissagungen über Babel. Diese Macht, die damals Juda in Gefangenschaft führte. Und dann haben wir in Kapitel 52 einen historischen Anhang, Beschreibung des Falls Jerusalems, ohne Weissagungen, einfach eine Beschreibung der Geschichte. Ganz kurz einige Gedanken zu der Berufung Jeremias. Und das Wort des Herrn, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8, das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Das war das erste Reden Gottes zu ihm. Da hat Gott ihm das gesagt, was wir gerade gelesen haben. Stellt euch vor, Gott würde mal zu euch so sprechen. Boah. Da würden wir ja auch denken, jo. Was sagt Jeremia dann? Ach Herr, Herr, also es heißt früher, ach Herr, Jahwe, nicht? Siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Da sprach der Herr zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Gott wusste ganz genau, was auf diesen Propheten zukommt. Und da sagt er: Ich will dich erretten. Der Jeremia weiß das noch gar nicht. Das Einzige, was er sagt als Argument, um zu kneifen: Ich bin zu jung. Er war wahrscheinlich wirklich noch sehr jung. Er ist vor der Zeugung, das haben wir gelesen, nicht? Bevor ich dich im Mutterleib bildete, also biologisch würden wir sagen, vor der Zeugung, hatte Gott ihn schon erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, also vor der Geburt, hatte er ihn geheiligt, das heißt abgesondert zum Propheten. Manchmal tut Gott so etwas. Wir sehen was Ähnliches bei Johannes dem Täufer. Ne? Auch er war schon vor Geburt bestimmt, dieser Vorläufer des Herrn Jesus zu sein. Jeremia also meint, ich bin zu jung, wir sehen etwas Vergleichbares bei Mose, nicht? Als Gott ihn beruft dort an dem brennenden Dornbusch. Da sagt er, ich bin kein Mann von Zunge, also ich kann mich nicht so toll ausdrücken, nicht? Ich kann nicht reden. Mose konnte nicht sagen, ich bin zu jung, er war 80 Jahre alt, als Gott ihn da rief, nicht? Hinter den Schafherden weg. Aber er meinte, er könne nicht sprechen. Er hatte auch Ausreden. Ja, und Gott sagt zweierlei: Gehe, wohin ich dich sende, rede, was ich dir gebiete. Das haben wir gesehen. Du sollst gehen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Das sind schon gewaltige Dinge, Geschwister, wenn wir denken, auch wir sollen dem Herrn dienen. Nicht? Gott will uns auch an gewissen Orten gebrauchen. Gehe ich dahin oder gehe ich woanders hin? Suche ich mir das selbst aus? Da steckt eine große Verantwortung. Nicht? Und was rede ich? Das, was ich meine oder das, was Gott mir sagt? Das sind ja gewaltige Dinge. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten und niederzureißen und zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und um zu pflanzen. Der Herr rührt seinen Mund an. Was Vergleichbares finden wir beim Propheten Jesaja. Da kam diese Kohle, nicht? Wo er sagt, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Da wird auch sein Mund berührt. Auch bei Daniel, Kapitel 10, Vers 16, rührt Gott den Mund an. Der Herr legt seine Worte in den Mund Jeremias. Das finden wir sowohl bei Jesaja als auch bei Jeremia noch an einer anderen Stelle. Ja, und dann kommt dieses: Bestelle dich an diesem Tag über die Nationen, um auszurotten. Natürlich musste er nicht selbst ausrotten. Jeremia hat niemanden ausgerottet, hat nichts niedergerissen, hat nichts zerstört, hat nichts abgebrochen. Aber das musste er reden. Seine Weissagungen waren in dieser Richtung. Um zu bauen und um zu pflanzen. Ich habe mal all die Stellen aufgeschrieben, wo genau diese Worte wiederkommen in dem Prophet Jeremia. Kapitel 18, Vers 7 bis 9. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören. Kehrt aber jenes Volk um, jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels bereuen, das ich zu ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen. Aber wenn Gott also redet, so negativ, niederreißen, abbrechen, dann will er eigentlich, dass das Volk Buße tut und dass Gott dann sagt, gut, dann muss ich es nicht tun. Kapitel 24, Vers 6: Und ich werde mein Auge auf sie richten zum Guten, und sie in dieses Land zurückbringen. Und ich werde sie bauen und nicht abbrechen. Und sie pflanzen und nicht ausreißen. Eine der wenigen Stellen, wo mal das Positive kommt, wo Gott sagt, ich bringe sie zurück aus der Gefangenschaft. Und dann werde ich aufbauen und dann werde ich sie pflanzen. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen und abzubrechen und niederzureißen und zu zerstören und zu verderben. so werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht er. Also dasselbe Volk, ist immer Israel, nicht? Zuerst das Negative. Aber genauso werde ich dann später darauf achten, das Positive zu tun. Und dann sagt er, als sie in Babel sind, als sie weggeführt sind, wenn ihr in diesem Land wohnen bleibt, so werde ich euch bauen und nicht abbrechen und euch pflanzen und nicht ausweisen. Denn das Übel, das ich euch getan habe, reut mich. Nur sollten sie dort in Babel eben keinen Aufstand machen, ja? Sie sollten dort ruhig wohnen. Man sagt Gott, dann will ich euch bauen, pflanzen. Ja, wir sehen also, dass diese Worte durch den Propheten hindurch, das könnt ihr ja daheim mal selbst eingeben, immer wieder kommen, dass Gott davon spricht. Ja, dann sehen wir noch in Kapitel 1, ich bleibe lange dabei stehen, weil einfach um zu verstehen, was Jeremias Dienst war, dass Jeremia Gesichte sieht. Schon in Kapitel 1, Vers 11 bis 12, er sieht einen Mandelstab und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, was siehst du, Jeremia? Und ich sprach, ich sehe einen Mandelstab. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, was das hebräische Wort für Mandelstab ist, für Mandelbaum. Das hebräische Wort ist der Wachsame. Der Mandelbaum wird im hebräischen der hebräischen Sprache der Wachsame genannt. Es ist der Baum, der am frühesten blüht nach der Kälte, der Mandelbaum. Und er ist, Gott nimmt ihn als ein Bild von Wachsamkeit. So heißt dieser Baum auch im jüdischen Sprachgebrauch, der Wachsame. Und Gott will ihm hier sagen durch dieses Bild, ich werde wachen über mein Wort. Und wenn es der König, sage ich jetzt mal im Voraus, wenn der König Joachim das zerschneidet und ins Feuer wirft, Gott wacht über sein Wort, dann diktiert das dem Jeremia halt nochmal. Dann das zweite Gesicht im gleichen Kapitel noch, der siedende Topf. Und das Wort des Herrn erging an mich zum zweiten Mal, indem er sprach, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe einen siedenden Topf, dessen Vorderteil nach Süden gerichtet ist. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Ich habe dann im Internet gesucht, ob ich einen Topf finde, der einen Vorderteil hat. Aber solche Töpfe haben wir nicht. Die sind immer rund bei uns, die Töpfe. Da hätte man so einen Topf nehmen müssen, wahrscheinlich mit so einem Ausguss oben, wie so ein Milchtopf, nicht? Bloß ich habe keinen gefunden mit siedendem Wasser. Alles, was ich gefunden habe mit siedendem Wasser, war ein normaler Kochtopf, wo es kein Vorderteil gibt, nicht? Ich hätte also einen Milchtopf nehmen müssen, selbst Wasser reintun müssen, das Ganze fotografieren müssen. Dann wäre es vielleicht gegangen, aber ich bin da nicht so ein Spezi drin. Aber es ist klar, nicht wahr, ein Topf mit kochendem Wasser und dann diese Schnabel vorne gegen Süden gerichtet. Und dann wird es ausgegossen und das kochende Wasser fließt dann raus und ist ein Bild von eben den Chaldäern, die von Norden her nach Israel hineinkommen würden und das Unglück kommt. Dann gibt es noch ein drittes Gesicht von Jeremia, aber viel später, die guten und die schlechten Feigen in Kapitel 24, drei solche Gesichter hat er gehabt. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Jeremia? Und ich sprach, Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sehr schlecht. So spricht der Herr, der Gott Israels, da sind einige etwas ausgelassen, sonst hätte es nicht auf die Seite gepasst. Wie diese guten Feigen so werde ich die Weggeführten von Juda, die ich aus diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe, ansehen zum Guten. Also die, die deportiert worden waren, unter ihnen zum Beispiel Daniel, der bei der ersten Deportation schon weggeführt wurde, sie sieht Gott als Gute an. Und wie die schlechten Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. Ja, so spricht der Herr, so werde ich Zedekia machen, den König von Juda und seine Fürsten und den Überrest von Jerusalem, die in diesem Land übrig gebliebenen und die im Land Ägypten wohnenden. Also Gott sagt, die Guten, das waren die, die Nebukadnezar beim ersten Mal deportiert hatte. Das waren ja Daniel und seine Freunde, nicht? Aber die bis zum Schluss bleiben würden und dann die, die nach Ägypten gehen würden, das sagt Gott, das sind eigentlich die Ungenießbaren. Das sind die, an denen ich keine Freude habe. Dann finden wir, das wäre mal eine schöne Bibelarbeit wert, 7 prophetische Symbole im Buch Jeremia. Es sind also keine Gesichter, sondern Gott sagt zu ihm, mach das und das und das. Und das sind so Handlungen, wo man denkt, ja, was soll das denn eigentlich? Die erste, der leinene Gürtel. Oder oh, da fehlt ein E. In Kapitel 13, die ersten 11 Verse. Geh und kauf dir einen leinenen Gürtel und lege ihn um deine Hüfte. Nimm den Gürtel, den du gekauft hast, der um deine Hüften ist, und mach dich auf und geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Ja, das müssen wir uns mal vorstellen. Das sind hunderte von Kilometern. Da soll er sich einen Gürtel kaufen aus Leinenstoff, den soll er um seine Taille schlingen und dann soll er bis zum Euphrat gehen. Ich sage, ich hätte Gott gesagt, aber hast du noch einen anderen Vorschlag oder Entschuldigung, ja, was soll das denn? Aber so hat der hat einfach gehorcht, ja. Es hat Gott zu ihm gesagt, mach das so. Dann hat er das gemacht. Und dann sollte er wieder hingehen nach einiger Zeit. Mach dich auf, geh an den Euphrat und hole von dort den Gürtel. Er hatte den dort vergraben, nicht? Und dann hat Gott ihm gesagt, und jetzt geh wieder hin. Und jetzt hol den Gürtel wieder. Was war? Und siehe, der Gürtel war verdorben, taugte zu gar nichts mehr. Dieses böse Volk, das sich weigert, meine Worte zu hören, das im Starrsinn seines Herzens wandelt und anderen Göttern nachläuft, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzubeugen. Es soll werden wie dieser Gürtel, der zu gar nichts taucht. Dieser Gürtel war dann also ein Symbol für den Zustand des Volkes Gottes. Es taucht zu nichts mehr. Gott hatte gesagt, dieses Volk habe ich wie einen Gürtel um mich geschlossen. So nah war es mir. Aber jetzt ist es in einem Zustand, dass es zu nichts mehr taugt. Ich finde das immer großartig, wie Gott so auch zu diesen Propheten, und auch das hat er ja auch anderen dann erzählt, wie Gott so in Bildern spricht, damit wir das verstehen. Manchmal, wenn ich so Betrachtungen lese vom Bruder Darby, die lese ich natürlich auch. Aber der kann schon wunderschön abstrakt schreiben, sodass ich manchmal dastehe und sage, was meinst du jetzt eigentlich? Da muss man dann leider schon fast studiert haben, um das zu verstehen. Und es gibt auch heute Brüder, die so sprechen, dass man denkt, das war jetzt auch auf der Konferenz wieder in Dillenburg, da ich gedacht habe, das haben wahrscheinlich 3/4 der Brüder gar nicht mitbekommen. Weil es über die Köpfe wegging. Aber so hat Gott nicht geredet. Gott hat immer verständlich geredet. Und wenn es schwierige Dinge waren, dann hat das Gott so gemacht. Ich bitte also alle, die dich studiert haben, redet, wenn möglich, einfach. Ich freue mich immer, wenn ich im Osten bin, wo viele, viele nicht studiert haben. Wenn ich in der Ukraine bin und dort meine Geschwister vor mir habe, die aus dem Volk der Roma und Sinti kommen, die haben nicht einmal Schule gehabt. Das sind Analphabeten. Ja, da muss man ganz einfach reden. Und so hat auch der Herr Jesus geredet, nicht? Ganz einfach. Mit Bildern. Versucht, den Menschen zu erklären. Das nächste ist der Töpfer und der Ton. Dieses Bild zeigt Gottes Langmut mit seinem Volk. Mach dich auf, geh in das Haus des Töpfers hinab und dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Ich mir aufgefragt, oh Gott, was soll ich denn beim Töpfer? Was hat das mit meinem prophetischen Dienst zu tun? Jetzt schickst du mich ins Haus des Töpfers. Er ist gegangen. Und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Töpferscheibe, nicht? Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Habt ihr schon mal gemacht? Mit der Töpferscheibe gearbeitet? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das mal probiert. Also kommt man nur mal kurz, das was nicht mehr im Zentrum steht, zack, bumm, weg ist es. Kaputt, kann man nicht mehr gebrauchen. Ja, muss man wieder den Tonklumpen wieder in die Mitte setzen und dann wieder von vorne anfangen. Und genau das wird hier so beschrieben. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpferhaus Israel? Wo Gott sagt, ja, bisher ist es nicht gelungen, ne? Daneben gegangen. Mach nichts. Ich mach nochmal, ich nehme den Lehm nochmal. Und dann mach ich nochmal ein Gefäß. Geschwister, alle, die hier Eltern sind und Kinder haben, kann man denken, Mensch, nicht geraten, ne? Nicht so, wie ich es wollte. Nicht so ganz einfach, da das Gott hat gesagt, ja gut, mein Neues mache ich aus dem Volk, mach's nochmal. Manchmal können wir bei Kindern Dinge nicht mehr korrigieren. Doch können wir Gott bitten, Gott, kannst du mir Gnade schenken, dass ich doch an meinen Kindern noch einmal etwas tun kann. Manchmal ist das 20, 30 Jahre später. Manche Eltern sind hier, die das wissen. Es erst daneben gegangen ist. Und vielleicht viel später dann doch nochmal gut geworden ist. Dies Bild benutzt hier Gott. Und er sagt, ich gebe mein Volk nicht auf. Das will er ja damit sagen. Ich sage, ich habe überhaupt keinen Wert mehr. Weg damit. Ich will mich mit dem Volk nicht mehr beschäftigen. Nein, sagt Gott. Ich setze es nochmal auf und versuche es noch einmal. Lass uns auch nicht müde werden. Wenn wir, Gott wird auch bei uns nicht müde. Jetzt kommt wieder was, ein Tongefäß, aber das ist jetzt was anderes. Irdener Töpferkrug, Bild der Zerstörung. Geh und kaufe einen irdenen Töpferkrug. Der war jetzt fertig, ja? Der war gebrannt alles. Ein richtig schöner Krug aus Ton. Und nimm mit dir von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind, und zu ihnen sprechen. So spricht der Herr der Heerscharen. So werde ich dieses Volk und diese Stadt zerschmettern, wie man ein Töpfergefäß zerschmettert, das nicht wiederhergestellt werden kann. Und man wird im Tophet begraben, weil es sonst keinen Platz zum Begraben gibt. So viel würden sterben, dass man selbst das Stoffel, wo der Abfall sonst hingebracht wurde, benutzte, um dort die Menschen zu bestatten. Das war jetzt ein anderes Bild. Es wurde nicht ein Gefäß hergestellt, sondern da war ein Gefäß. Ein schöner Tonkrug. Man, paff, war kaputt. Ne? Kann man natürlich, wenn man will, meinetwegen zusammenkleben mit Patex oder Sekundenkleber. Aber naja, wer macht denn sowas? Das ist ja kein schöner Krug mehr. Nicht? Ist kaputt. Und weil es gebrannt ist, man kann da jetzt keinen neuen Krug draus machen. Nicht? Solange das Lehm ist, Ton ist, weich ist, da kann man das neue Gefäß formen. Aber jetzt nicht mehr. Da will das Gericht andeuten mit diesem zerbrochenen Gefäß. Das Joch macht dir Fesseln und Jochstäbe und lege sie um deinen Hals. Und sende sie an den König von Edom und an den König von Moab und an den König der Kinder Ammon und an den König von Tyrus und an den König von Sidon. Und es wird geschehen, die Nation, das Königreich, die ihm, Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen und ihren Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel geben wollen, diese Nation, spricht der Herr, werde ich heimsuchen mit Schwert und mit Hunger und mit Pest, bis ich sie durch seine Hand aufgerieben habe, durch seine, das heißt durch die Hand Nebukadnezars. Die Nation aber, die ihren Hals unter das Joch des Königs von Babel beugen und ihm dienen wird, die werde ich in ihrem Land lassen, spricht der Herr, und sie wird es bebauen und darin wohnen. Ist ja verwunderlich, nicht? Gott kümmert sich um den König von Edom, um den König von Moab, um den König der Ammoniter, um den König in Tyrus. Ja, Gott schickt den Jeremia dorthin und sagt, bitte lehnt euch nicht auf gegen Nebukadnezar, macht das bitte nicht. Es ist zu eurem Segen, wenn ihr euer Hals beugt, wenn ihr dieses Joch annimmt. Dann werde ich euch im Land lassen. Welch ein Gott dachte nicht nur an sein Volk, er dachte an die ganzen Völker in der Region. Natürlich haben sich diese Völker auch zusammengetan, um vielleicht gemeinsam, und darunter auch mit Israel, nicht? Zedekia war auch dabei, zu revoltieren gegen die Überlegenheit Babels. Ja, und ich kaufte von, das kommt in Kapitel 32, dieses Kapitel 30 bis 33, wo Hoffnung aufkommt, wo er positiv prophezeit. Und ich kaufte, er selbst war im Gefängnishof, er hat das irgendwie arrangieren müssen, er hatte Geld noch und dann hat er irgendjemanden beauftragt, das zu tun, er selbst konnte da gar nicht hingehen. Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, das Feld, das in Anatot ist, und wog ihm das Geld ab, 17 Sekel Silber. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn, nahm Zeugen, und ich wog das Geld auf der Waage ab. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein Tongefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, es werden wieder Häuser und Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden. Was er da anspricht ist, jetzt kommt ihr weg in die Gefangenschaft, 70 Jahre. Aber ihr könnt ruhig jetzt schon einen Acker kaufen. Ihr werdet hierher zurückkommen. Und das wollte er demonstrieren. Er sagt, ich kaufe, obwohl ich jetzt hier im Gefängnis bin, ich kaufe jetzt einen Acker. Weil ich weiß, dass Gott uns zurückbringen wird. Wo wunderbares Zeichen der Hoffnung. Die vermauerten Steine ganz eigenartig. Das Wort des Herrn erging an Jeremia in Tachpanches, indem er sprach: Nimm große Steine. Da war er schon in Ägypten. Ne? In deine Hand und senke sie in Mörtel ein am Ziegelofen, der beim Eingang des Hauses des Pharaos in Tachpanches ist. Vor den Augen der jüdischen Männer und spricht zu ihnen: So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israel. Siehe, ich sende hin und hole Nebukadnezar, den König von Babel, meinen Knecht, und setze seinen Thron über diese Steine, die ich eingesenkt habe. Und er wird seinen Prachtteppich über ihn ausbreiten. Und er wird kommen und das Land Ägypten schlagen. Wieder so unwahrscheinlich anschaulich, nicht? Da hat er so eine Fläche gepflastert und hat gesagt, ja, über diese Fläche da, wo, da wird Nebukadnezar seinen Prachtteppich ausbreiten. Soweit wird es kommen. Er wird hier das Sagen haben, auch in Ägypten. Jetzt kommt das Letzte, das versenkte Buch. Ganz am Ende des Buches. Und Jeremia schrieb in ein Buch all das Unglück, das über Babel kommen sollte. Alle diese Worte, die gegen Babel geschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du nach Babel kommst, so zieh zu und lies alle diese Worte und sprich: Herr, du hast gegen diesen Ort geredet, dass du ihn ausrotten wirst, so dass kein Bewohner mehr darin sei, weder Mensch noch Vieh, sondern dass er zu ewigen Wüsteneien werden solle. Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Euphrat und sprich: So wird Babel versinken und nicht wieder emporkommen, wegen des Unglücks, das ich über es bringe, und sie werden erliegen. Wir hatten ja gesehen, im Kapitel 50 und 51, vorher waren die ganzen Weissagungen über Moab, über Philistäa, über Edom, nicht? Und dann zwei Kapitel lang, Kapitel 50 und 51, über Babel. Und da noch einmal so eine symbolhafte Handlung, ein Buch, in dem all diese Gerichte über Babel stehen, wird ein Stein wird da rumgebunden, sodass es schwer ist, und dann wird es in den Euphrat geworfen. Dieses Buch, so soll Babel versenkt werden und nicht wieder emporkommen. Ja, also kein Prophet sonst außer Jeremia hat so sehr in Bildern gesprochen. Die hat er sich nicht selbst ausgedacht. Die hat Gott ihm gegeben, nicht? Gott gesagt: Nimm das, nimm das, nimm das. Geh ins Haus des Töpfers, kauf ein Gefäß, kauf einen leinenen Gürtel, geh bis an den Euphrat. Vergrab den dort. Und dann ist er wieder zurückgegangen nach Israel. Jetzt geh wieder an den Euphrat. Jetzt hol das wieder hervor. Und war unbrauchbar geworden. Was für ein Mann, der Gott einfach, ich finde das unwahrscheinlich, so gehorcht hat. Das alles so gemacht, wie Gott gewollt hat. Und Gott hat so plastisch geredet, dass es jeder verstehen konnte. Dass er das vor Augen haben konnte, was Gott meint. Noch einmal wollen wir auch in unserem Dienst, den der Herr uns gegeben hat, versuchen, einfach zu reden, damit es jeder verstehen kann. Wir sind noch ein bisschen früh, aber ich mache jetzt doch schon die Pause, wenn ihr nichts dagegen habt. Ihr habt gemerkt, ich gehe nicht Kapitel für Kapitel vor. Ich habe erst versucht, in welcher Zeit, unter welchen Königen hat er gedient. Wir haben gesehen, eine ganz schwere Zeit. Dann haben wir gesehen, wie er bildlich redet. Ja, wir sind zum Teil immer noch in Kapitel 1. Das Kapitel 1 ist ganz besonders. Wir werden noch sehen, wozu ihn Gott machen will. Da sind auch wunderbare Bildersprachen. Und das führt uns dann weiter. Nach der Pause werden wir vor allem sehen, was dieser Mann im Dienst für Gott gelitten hat. Seine Botschaft war eigentlich immer dieselbe. Das Volk lebte und seine letzten Könige lebten im Götzendienst. Und Gott musste ihnen sagen, das Gericht kommt. Am Anfang noch mit der Hoffnung, nicht, dass Gott sie hatte, Gott wusste, was sie machen würden, aber er wollte dem Volk Gelegenheit geben, Buße zu tun. Aber sie taten es nicht. Und am Ende ist es nicht mehr, dass er sagt, wenn ihr keine Buße tut, dann kommt das Gericht, sondern sagt, das Gericht kommt. Es kommt. Das finden wir übrigens auch in den Sendschreiben. Zum Beispiel im Sendschreiben an Thyatira heißt es, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Sie hat es nicht getan. Und dann kommt keine Gerichtsandrohung mehr, sondern es heißt, es kommt. Dasselbe ist übrigens im Sendschreiben an Laodicea. Es ist nicht, ja, wenn ihr keine Buße tut, dann, sondern es ist definitiv, ich werde euch ausspeien aus meinem Munde. Da war die Zeit für die Buße verstrichen, ohne dass Buße getan wurde. Und das ist sehr ernst, wenn Gott, ich kann mir das nicht vorstellen, Geschwister, stellt euch mal vor, ich müsste jeden Sonntag, wenn ich so Versammlungen besuche, nur Strafpredigten halten. Was meint ihr, was ich für einen Ball für einen Ruf hätte in Deutschland? Wenn ich nur Strafpredigten halten würde. Ich sage das nur als Vergleich. Genau das hat aber Jeremia getan. Er hat fast nichts anderes mehr getan. Ja? Er hat sicher auch gedacht, Mensch, Kinder, Gott, hast du nicht mal eine schöne Botschaft für mich? Eine tröstliche, so ermunternd. Nichts. Gericht, Gericht, Gericht. Das war nicht einfach für den Mann. Ganz und gar nicht. Und ich frage mich manchmal, was ist unser Zustand? Brauchen wir wirklich Ermunterung, Trost oder brauchen wir nicht auch das andere? Brauche ich nicht auch das andere?